Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 17. Januar.
On October 22, 1962, President John F. Kennedy broadcast a special message to the nation from his office in the White House.
Und die Nachrichten, die John F. Kennedy an jenem 22. Oktober 1962 im Fernsehen an seine Landsleute zu überbringen hatte, das waren keine guten Nachrichten.
Good evening, my fellow citizens. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere.
Die Sowjetunion hatte auf Kuba atomare Mittelstreckenraketen stationiert und die USA hatten davon zunächst nichts bemerkt. Aber die Lage war bedrohlich, denn die USA waren damit in direkte Reichweite der Kommunisten geraten. Während der Rede Kennedys wurden die amerikanischen Streitkräfte, und zwar weltweit, in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt. 200 Kriegsschiffe brachten sich in Stellung. US-Soldaten wurden zur Vorbereitung einer Invasion auf Kuba ins benachbarte Florida verlegt. Es begann dann ein 13-tägiger Nervenkrieg. Die Welt befand sich, und das ist nicht übertrieben zu sagen, am Rande eines Atomkrieges.
Als die Lage außer Kontrolle zu geraten droht, lenkt Chruschtschow ein. Er ordnet den Abzug der Atomraketen aus Kuba an. Die USA lassen im Gegenzug amerikanische Jupiter-Raketen in der Türkei abbauen.
Beide Seiten haben in den Abgrund geblickt. Und beide Seiten sind vor dem Abgrund zurückgeschreckt.
Resümierte Egon Bahr, der Architekt der Entspannungspolitik, in einer Dokumentation des ZDF. Manchmal wiederholt sich Geschichte doch, und sei es als Zitat. Das neue Kuba sieht aus wie die Ukraine. Russland baut sich vor den Toren des Landes auf. 100.000 Soldaten stehen dort einsatzbereit an der ukrainischen Grenze. Wie soll der Westen reagieren? Darum geht es heute und darum ging es ja auch damals.
Alle sind angespannt und nervös, wenn noch mehr schief läuft. Werden alle nur noch nervöser und dann wird es ganz schwer werden, einen Krieg zu verhindern.
3, 2, 1.
Die Sowjets reagieren nicht auf Worte, sondern auf Taten. Und sie kennen nur eine Sprache, die der Gewalt.
Sir, ich denke, wir müssen unsere Streitkräfte auf eine Invasion vorbereiten.
Es wird Opfer geben, egal wie wir uns entscheiden.
Es geht hier um einen möglichen Atomkrieg.
Wir haben einen Haufen cleverer Jungs. Die sperren wir so lange ein, bis sie brauchbare Vorschläge liefern.
Sie sitzen ziemlich in der Klemme, Mr. President.
Vielleicht haben Sie es vergessen, Sie sitzen mit drin.
In Brüssel, Berlin, Paris und in Washington wird über die Frage derzeit nachgedacht, ob man nicht jetzt doch Waffen an die Ukraine liefern sollte. Ob man Wirtschaftssanktionen, und zwar Sanktionen der härteren Art, beschließen sollte. Zum Beispiel den Stopp aller Energieeinkäufe aus Russland, wie es Sigmar Gabriel in seinem Gespräch mit Chelsea Speaker empfiehlt.
Alle in Europa sind froh, dass die Amerikaner die heißen Kartoffeln aus dem Feuer holen. Weil keiner sich traut, eine europäische Position durchzusetzen, denn die müsste ja lauten, ja Russland, wir reden über Entspannung gerne mit dir, aber erstens, du musst deine Truppen abziehen und zweitens, wenn du das nicht machst, sondern wenn du militärisch intervenierst, dann werden wir Europäer Konsequenzen ziehen und zwar die gleichen wirtschaftlichen Konsequenzen, wie sie die USA zieht. Wir werden alle Energiebeziehungen zu dir einstellen, wir werden einen hohen Preis dafür zahlen, dass wir unser Erdgas und Erdöl woanders herbekommen müssen. Aber wir werden nicht tatenlos zusehen, wenn du in Europa Krieg führst.
In Kiew ist der Bürgermeister der Stadt und ehemalige Schwergewichtsboxer Vitali Klitschko jedenfalls mehr als nur besorgt.
Und deswegen, wir hoffen auf politische Unterstützung von unseren europäischen Partnern, Russland zu stoppen.
Zumal ja am Wochenende die Internetseiten der ukrainischen Regierung gehackt wurden. Und zwar mit dem Ziel, die digitale Infrastruktur der Regierung lahmzulegen.
The cyberattack began at about 2 a.m. local time and hit around 70 government websites.
So you believe Russia was behind this attack?
99,9%.
zu 99,9% stecke Russland hinter dem Cyberangriff, sagt der oberste nationale Sicherheitsberater der Ukraine hier im Interview mit dem TV-Sender Sky. Putins Trolle sind offenbar jedenfalls im Glasfasernetz von Kiew schon einmarschiert. Die Bitten nach Waffen seitens des ukrainischen Botschafters Richtung Annalena Baerbock, sie blieben bisher ungehört. Aber wer weiß, heute ist sie nämlich in Kiew, sie wird mit der Regierung sprechen über alles, auch über Waffen. Es geht in diesen Tagen um vieles, auch eben um die Frage Krieg oder Frieden in Europa. Möge das ganze Abenteuer so ausgehen wie damals die Kuba-Krise. Nochmal Egon Bahr.
Beide Seiten haben in den Abgrund geblickt. Und beide Seiten sind vor dem Abgrund zurückgeschreckt.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ist das Impfen wirklich Privatsache? Und was kann, was soll, was darf der Staat? Eine philosophische Betrachtung dazu mit Peter Sloterdijk.
Natürlich ist ein Freiheitsrecht zu respektieren, obwohl ich nicht sagen würde, dass ein Nadelstich in den Oberarm so hoch veranschlagt werden müsste wie ein Angriff auf die körperliche Unversehrtheit. Ich glaube, da ist ein starker Übertreibungsfaktor mit im Spiel.
Unsere Chefökonomen Lars Feld und Justus Haukapp sprechen in ihrem Podcast Feld und Haukapp das Ökonomie-Briefing ebenfalls über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und welche Auswirkungen von diesem Konflikt auf die Märkte ausgehen. Außerdem unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt in New York und Annette Weisbach in Frankfurt kennen die wichtigsten Termine an der Wall Street und hier bei uns in Europa und berichten über die Auswirkungen der chinesischen Null-Covid-Strategie auf die deutsche Exportwirtschaft. Außerdem, wir wundern uns über ein schrilles Kinderlied, das inzwischen mehr als 10 Milliarden Menschen gehört haben. Und wir gedenken Cassius Clay alias Muhammad Ali, der heute 80 Jahre alt geworden wäre. Peter Sloterdijk ist der bedeutendste Gegenwartsphilosoph der Berliner Republik. Auch wenn er lange Jahre von Karlsruhe aus das politische Geschehen, erst Bonn, dann Berlin, verfolgt hat. Er wird auch heute nicht wirklich befolgt von den Politikern, aber er wird gelesen und er wird gehört. Der Mann, der bald 75 Jahre alt wird, hat mit seinen Schriften vom Staat, der die Samthandschuhe auszieht, mit seinen Grundsatzwerken über die schrecklichen Kinder der Neuzeit, über den Weltinnenraum des Kapitals und nicht zuletzt in seiner Gebrauchsanweisung zum Selberdenken. Du musst dein Leben ändern. Hinweise auf die Perfektionierung dessen gegeben, naja, was wir den Menschen nennen. Sloterdijk begreift uns, also auch Sie und auch mich, als ein über uns selbst hinauswachsendes Wesen. Wenn das mal nicht tröstlich ist. Das circa 45-minütige Gespräch mit dem Philosophen würde uns den heutigen Montagmorgen wahrscheinlich ziemlich zerschießen. Daher am Samstag das gesamte Gespräch über die Rolle der Medien zum Beispiel als unfreiwillige Komplizen des Bösen.
Ich finde die Selbstbefragung der Medien und die Betrachtung von solchen funktionalen, unfreiwilligen Komplizenschaften würde den Medien sehr gut tun. Ich behaupte ja auch seit vielen, vielen Jahren, dass der Terrorismus eine Kommunikationstechnik ist, die nur deswegen funktioniert, weil sich Terroristen auf die Reflexe unseres Mediensystems verlassen können.
Über Querdenker und Ampelkoalitionäre und den amerikanischen Virus der politischen Gewalt. Jetzt aber hören wir den Ausschnitt, in dem es um die Impfpflicht im Lande geht. Mal hören, was der Philosoph dazu zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Professor Peter Sloterdijk.
Guten Tag.
Die deutsche Regierung ist ja drauf und dran, eine Impfpflicht einzuführen, eine Impfpflicht für alle, gesetzlich dann auch sprach- und strafbewehrt. Was halten Sie davon? Ist das eine Reaktion, die jetzt hilft? Oder würden Sie sagen, das ist eine Übergriffigkeit gegenüber dem Individuum und seinen Grundrechten, die dem Staat nicht zusteht? Was ist Ihre Position?
Ich habe da noch keine endgültige Meinung gebildet. Ich bemerke mir auch schwankende Ansätze in beiden Richtungen. Ich glaube, dass man auch mit einer einzigen Option in dieser Angelegenheit nicht ehrlicherweise durchkommt. Natürlich ist ein Freiheitsrecht zu respektieren, obwohl ich nicht sagen würde, dass ein Nadelstich in den Oberarm so hoch veranschlagt werden müsste wie ein Angriff auf die körperliche Unversehrtheit. Ich glaube, da ist ein starker Übertreibungsfaktor mit im Spiel. Es gibt Beispiele dafür, dass Pflichtimpfungen mit bestem Erfolg durchgeführt worden sind. Ich erinnere mich noch, dass ich in meiner Kindheit an einer Poliomyelitis-Schluckimpfung teilgenommen habe. Das hat dazu geführt, dass die Kinderlähmung in unseren Breiten ausgestorben ist, ja. Ähnlich wie andere Krankheiten. Das hat der Staat seinerzeit in seiner Vollmacht beschlossen und es kam nur sehr wenigen Zeitgenossen in den Sinn, dagegen mit grundrechtlichen Bedenken zu argumentieren.
Gleichzeitig, ich registriere bei Ihnen schon über den Verlauf dieser Pandemie auch in der Tat Gefühlsschwankungen in dieser Frage. Sie haben den Lockdown und hier das Eingreifen, das Vorbeigreifen des Staates am Bürger, auch an der Wirtschaft, das tiefe Eingreifen in die Ketten unserer Wohlstandserzeugung kritisiert. Aber das ist etwas in den Hintergrund getreten im Verlauf der Pandemie, offenbar bei Ihnen.
Ja, die Pandemie hat die eigenartige Wirkung, dass alles, was von der subjektiven Seite her als Ungeduld sich manifestiert, wird durch den Verlauf der Sache selber ständig widerlegt. Wir wollten ja nach 6 Wochen fertig sein, wenn ich mich richtig erinnere.
Noch einmal Anstrengung, hieß es.
Eine letzte Anstrengung und dann ist es geschafft, nicht? Also die Zeitstruktur der Pandemie stellt unsere Erwartungen auf eine sehr, sehr harte Probe, überdehnt auch alles, was wir bereitwillig oder gutwillig an Geduld aufzubringen imstande waren. Und man muss sich vermutlich darauf gefasst machen, dass auch das Jahr 2022 noch mit dieser Thematik weiter befasst sein wird.
Und unsere Prognosefähigkeit ist gesunken, offenbar, als Gesellschaft.
Ja, ich denke, dass man mit einer guten Dosis Alltagspessimismus für dieses Jahr ausgerüstet sein sollte. Sonst entsteht wieder dieser tückische Zyklus von falscher Erwartung und Enttäuschung mit all den wuterzeugenden Effekten, die solche Zyklen in sich tragen.
Viele sagen ja, wir würden in dieser Pandemie, in einer solchen Ausnahmesituation, etwas über uns lernen als Gesellschaft. Weil wir sind ja als Lebewesen einem Realexperiment hier ausgesetzt. Mhm. Aber was genau haben wir gelernt über uns? Ungeduld, haben Sie gesagt, Prognosefähigkeit hat nachgelassen. Mhm. Wir müssen mit einem Schuss Pessimismus uns sozusagen wappnen, panzern gewissermaßen. Mhm. Was noch haben wir über uns gelernt?
Ich glaube, der positive Lerninhalt ist doch ganz eindeutig der, es gibt keine Privatimmunität. Immunität ist ein Begriff, den uns unsere Freunde, die Biologen und Mediziner, uns in der Weise erklärt haben, dass wir meistens glauben, dass das so etwas wie ein Privateigentum ist, das in mir selber unter dem Namen Immunsystem existiert. Mhm. Und mein Immunsystem ist in allerletzter Instanz eine unaufhebbar private Angelegenheit. Und genau das ist falsch, denn Immunität ist ja selber ein kommunikativer Tatbestand, nämlich die Fähigkeit, sich mit einer mikrobischen Umgebung auseinanderzusetzen.
Das ein gekaperter Begriff, haben Sie ja mal gesagt, die Immunität.
Ja, und wir müssten eigentlich dazu übergehen, den Begriff Immunität immer im Plural zu benutzen und nach Möglichkeit immer mit der Vorsilbe Co zu versehen. Denn Immunität muss Co-Immunität sein, wenn sie sich stabilisieren soll. Wir müssen ja nur an den Zustand von vorher zurückdenken. Da waren wir, ohne es zu wissen, in einem Zustand von Co-Immunität, weil wir uns gegenseitig geschützt haben gegen das mikrobische Material, das zu der Zeit vor der Covid-Invasion uns bedroht hat, ohne besondere Effekte zu hinterlassen. Wenn man mal von den Grippeviren absieht, gegen die man sich auch vorher schon nach Möglichkeit hätte impfen lassen sollen, was alles hier sehr viele Menschen nicht getan haben. Wir gehen sozusagen von einem koimmunitären Zustand zu dem nächsten über und diesmal aber so bewusst wie nie zuvor. Und das ist auch das Anstößige an dem Verhalten derer, die die Impfung verweigern, weil sie im Grunde genommen die Zumutung des Zusammenseins als Ganzen in Frage stellen. Da ist mehr drin als nur ein kleiner, sozusagen ein narzisstischer Größenwahn von jemandem, der glaubt, für meine Gesundheit kann ich alleine sorgen. Nicht? Solche Leute mit solchen Haltungen sind ja sehr viele auch im letzten Jahr verstorben. Nicht wahr? Es sind sozusagen Übermutstote, von denen man hin und wieder in den Zeitungen liest. Aber ich glaube, das eigentliche Problem bei den Impfverweigern ist ja dies, dass sie diese tiefere Ebene der Vergesellschaftung ablehnen und an der Schwurgemeinschaft der Gesellschaft selber nicht teilnehmen. Denn Gesellschaften, gerade in Demokratien, müssen ja, wie die Schweizer es uns vormachen, vorgestellt werden als Gruppen, die sich zusammensetzen aus Menschen, die sich gegenseitig das Gelöbnis ablegen, füreinander zu sorgen. Zumindest in der Weise, dass jeder sich auch um das Recht des anderen aktiv und passiv kümmert. Ja.
Nun erleben wir in Amerika natürlich, und da kommt dann eins zum anderen, dass die Pandemie nur eine weitere Aufgabenkompetenzerweiterung des Staates bedeutet, der schon in den letzten 10, 15 Jahren eine enorme Kompetenz- und Befugniserweiterung oft selber ausgestellt vorangegangen ist. Der Staat hat eine andere Rolle gespielt. Das, was linke Theoretiker sagten, der Staat verliert in der Globalisierung sein Gesicht, seine Bedeutung, seine Kraft, das ist nicht eingetreten. Der Staat steht so mächtig und vital vor uns wie zu unserer Lebzeit, würde ich sagen, in den letzten 5 Jahrzehnten jedenfalls nicht.
Er stand vor uns zum ersten Mal in seiner wahren Gestalt, das heißt, nachdem er die Samthandschuhe ausgezogen hatte, in den späten 70er Jahren vor uns, als man per Rasterfahndung Terroristen ausmachen wollte. Und als Autobahnen gesperrt wurden und plötzlich das Merkmal des Verdachts auf große Teile der Bevölkerung ausdehnte, um die eben herauszufiltern, die wirklich gesucht und gejagt wurden.
Das hat schon damals dem Staat mehr Antipathien gebracht und der RAF mehr Sympathien als der Terror.
Ja, genau. Das war ein Lernschritt, der in die falsche Richtung geführt hatte damals. Deswegen wurde der Staat immer maternalistischer, immer mehr bemutternd und sanft und indirekt und dialogisch.
Soft Power hat er entwickelt.
Ja, nicht? Aber es war eine Verstellung, eine verführerische. Der Staat hatte dann eine ganze Weile Kreide gefressen und wagte es nicht mehr, die Bürger laut anzubellen, nicht? Aber jetzt muss er sich wieder zu seiner Funktion bekennen. Und in der Demokratie wird eben dieser anarchische Komplex und der unzivilisierte Komplex, der immer auch im Privatismus existiert, ne? Der wird dadurch jetzt richtig zur Sichtbarkeit gebracht. Und die Impfverweigerung ist, wenn man so will, die Spitze eines Restanarchismus, der im Bürgertum verankert ist.
Aber muss uns das nicht in eine, ich sag mal, geistige Verwirrung stürzen? Einerseits wollen wir nicht zu denen gehören, die, Sie haben das mal gesagt, das Brett vor dem Kopf haben. Auf keinen Fall. Andererseits wollen doch liberale und liberal gesinnte Menschen dem Staat keinen Blankoscheck ausschreiben für sein Handeln auch in Zukunft. Nach dem Motto, nimm dir Staat, was du denkst, was du brauchst, um uns immun zu machen. Gegen was eigentlich? Gegen Klimaschäden, gegen pandemische Vorfälle, gegen die Ungerechtigkeiten des Lebens. Das Immunisieren kann man ja weit treiben.
Nein, das würde ja so weit gehen, dass man sagt, alle wollen gegen alles immun werden. Echt? Am Ende wollen auch die Schafe gegen Wölfe immun werden. Das ist eigentlich im Laufe der Dinge nicht vorgesehen. Die Existenz im Ganzen ist immer ein Risikospiel. Und da wir in einer historischen Periode leben, in der Freiheitsthemen hinter Sicherheitsthemen weit zurücktreten, das ist eine Bewegung, die mindestens 20 Jahre zurückreicht. Eigentlich schon in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat man diesen Umschwung beobachten können. Und von diesem Zeitpunkt an beginnt ja auch diese tendenzielle Überlastung des Staates mit Fürsorgeaufgaben, die früher eigentlich die Gesellschaft aus ihren eigenen Mitteln zu leisten beauftragt war. Aber dass die Amerikaner sehr viel mehr Schwierigkeiten haben mit der Umsetzung staatlich verordneter Impfkampagne, liegt völlig auf der Hand, weil in den USA dieses protoliberale Element, dieser zivilgesellschaftliche Furor und die anarchistischen, anarchoiden Qualitäten noch viel, viel lebhafter geblieben sind als bei uns.
Die Vereinigten Staaten sind gegründet. Wenn man so will, war die Mayflower voll mit Querdenkern.
Ja, natürlich. Die USA ist ein reines Querdenkerphänomen, nicht wahr? Und wären da nicht so ein paar alteuropäische philosophierende Seefahrer dabei gewesen, nicht? Der Namen wir auch noch kennen, wie Jefferson und Washington und dergleichen, nicht? Dann hätten wir es auch nie zu einer Verfassung gebracht, nicht?
Dieses Gespräch hatte viele Höhepunkte und es hat großen Spaß gemacht, dem Philosophen beim Philosophieren zuzuhören. Und ich lade Sie herzlich ein, dem Gespräch zu folgen. Am Samstag um 8 Uhr gehen wir damit online auf der Webseite thepioneer.de oder im Google oder im Apple Store. Sie sind herzlich willkommen. Welche Auswirkungen hätte der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine auf die Märkte? Und inwiefern würde dieser Konflikt womöglich sogar die Geldentwertung vorantreiben? Das zum Beispiel besprechen die beiden Top-Ökonomen Professor Lars Feld und Professor Justus Haukapp in der aktuellen Ausgabe ihres The Pioneer Originals Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing. Wir hören einfach mal kurz rein.
Ich würde trotzdem gern mal mit dem lauteren Säbelrasseln beginnen, also mit Russland. Da haben wir Putin einerseits mit seinen Muskelspielen an der Grenze zur Ukraine und andererseits als hilfsbereiten Nachbarn des ehemaligen Sowjetstaates Kasachstan. Wo kommen Sie hier als Ökonom ins Spiel?
Also wir müssen den Konflikt mit Russland wirtschaftlich gesehen zunächst einmal im Hinblick auf die Rohstofflieferungen betrachten, die aus Russland kommen. Und das, was wir in der aktuellen Diskussion ja immer wieder erleben, ist im Zuge der Debatte um die höheren Inflationsraten die Frage, was machen die Energiepreise? Und da spielt natürlich Russland eine wichtige Rolle. Russland ist ein wichtiger Gaslieferant für Deutschland. Insofern ist auch die Frage, ob Nord Stream 2 in Betrieb gehen kann, eine wichtige Frage für die Lieferungen aus Russland. Der zweite Aspekt, der natürlich bei einem Konflikt mit Russland immer auch eine Rolle spielt, das ist die allgemeine Unsicherheit, die dadurch zustande kommt. Also es hätte sicherlich auch Auswirkungen auf den Märkten, auf den Finanzmärkten, wenn es zu einem bewaffneten Konflikt zwischen der Ukraine und Russland käme und der Westen sich positionieren müsste. Er ist ja im Prinzip positioniert, aber sich stärker engagieren müsste in irgendeiner Form durch Waffenlieferungen oder was auch immer.
Wenn es insgesamt zu Lieferstopps und weiter steigenden Rohstoffpreisen kommt, ist das sicherlich weder für die Inflation noch für die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt vorteilhaft, um das mal so vorsichtig zu sagen.
Ja, also man muss ja immer sehen, dass außenpolitische Spannungen auch für andere Geschäftspartner Chancen bedeuten. Wenn Russland als Gaslieferant weniger bedeutsam wird für Deutschland, dann werden die USA als Gaslieferant bedeutsamer und Flüssiggas wird in größerem Umfang aus den USA importiert werden. Also
oder aus Katar.
Ja. Oder aus Katar, ja. Also wir haben natürlich schon auch noch Möglichkeiten hier, innerhalb des gleichen Produkts Substitutionen herbeizuführen, also andere Zulieferer zu bekommen. Aber der Punkt wird trotzdem der sein, dass es dann Preissteigerungen geben wird. Und das würde bei dem Thema Inflation durchaus auch nochmal zu einer neuen Dynamik führen.
Der gesamte Podcast ist seit gestern Abend online. Freuen Sie sich drauf. Sie hören ihn auf thepioneer.de oder in unserer Podcast-App bei Google oder im App Store. Prädikat inspirierend.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da startet diese Woche ein bisschen entspannter als sonst. Ich begrüße meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, in den USA ist ja heute Feiertag. Man gedenkt des Geburtstags von Martin Luther King. Du klärst uns trotzdem auf heute Morgen, und zwar über die wichtigsten Termine an der Wall Street. Aber welche sind das?
Ja, genau. Heute sind die Märkte geschlossen und auch über die Woche wird es zumindest von der US-Notenbank wenig zu hören geben. Und das, obwohl vergangene Woche ja die neuen Inflationsdaten rausgekommen sind. Das liegt daran, dass die Fed jetzt erstmal ihre Quiet Period hat, bevor dann am 25. Januar das nächste Treffen ansteht. An der Wall Street wird es diese Woche aber trotzdem nicht langweilig. Vergangene Woche ist ja schon die Berichtssaison für das vierte Quartal losgegangen. Angefangen hatten am Freitag schon mal die Banken JP Morgan Chase, Citigroup und Wells Fargo. Da hatten die Anleger eigentlich erwartet, dass es da Rekordzahlen zu vermelden gab. Die Zahlen waren dann aber doch eher durchwachsen und eher von einmaligen Pandemieeffekten getrieben. Deshalb gab es am Freitag da auch größtenteils Verluste im Bankensektor. Diese Woche gibt es dann noch die Zahlen von weiteren Banken, wie zum Beispiel Morgan Stanley, Goldman Sachs und der Bank of America. Aber das sind nicht die einzigen Zahlen. Neue Daten gibt es auch unter anderem von Procter & Gamble, United Airlines und Netflix. Ansonsten gibt es diese Woche auch noch ein paar Wirtschaftsdaten. Da besonders interessant sind die Zahlen zum Immobilienmarkt am Donnerstag. Insgesamt rechnen Analysten mit einer recht durchwachsenen Woche und mit besonderem Druck auf Tech-Firmen.
Vielen Dank, Anne, für diesen Überblick. Und damit gehen wir direkt von New York nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Die Omikron-Variante hat ja China bekanntermaßen auch erreicht. Das Land fährt weiterhin seine sehr strikte Null-Covid-Strategie. Annette, verrat uns, welche Auswirkungen hat das auf die deutschen Unternehmen? Das würde uns heute Morgen sehr interessieren.
Die No-Covid-Strategie in China führt halt zu Lockdowns von ganzen Millionenstädten, aber auch vielen Häfen. So hat es nun jetzt zuletzt die Hafenstadt Tianjin getroffen. Und da sind unter anderem auch Unternehmen wie Airbus, Siemens, aber auch der Automobilzulieferer Schaeffler und auch Volkswagen ansässig. Und Volkswagen zum Beispiel, das ja sowieso schon eine sehr schwierige Situation momentan am chinesischen Markt hat, nicht zu viel produzieren kann, wie sie wollen, wegen der Halbleiterknappheit, hat gerade zwei Werke in Tianjin einfach dicht gemacht, weil nichts mehr geht. Die Häfen ebenso im Lockdown sind. Das ist natürlich eine sehr riskante Strategie für die chinesische Wirtschaft, diese No-Covid-Strategie. Denn Omikron, wie wir hier in Europa auch sehen, verbreitet sich rasant. Und diese Lockdowns, die könnten natürlich deutlich länger dauern als von der Wirtschaft gewünscht und zu negativen Auswirkungen für deutsche Unternehmen, aber auch das Wirtschaftswachstum natürlich in China führen.
Vielen Dank, Annette, für diesen Einblick. Ich wünsche dir einen guten Start in diese neue Woche.
Danke, Gabor, dir auch einen guten Start in die Woche.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass dieser Musikclip das meistgesehenste Video aller Zeiten sein soll. Mit mehr als 10 Milliarden Klicks ist Baby Shark Dance das erfolgreichste Video aller Zeiten, meldet YouTube. Das Lied ist eine Herausforderung für die Nerven, finde ich, doch für viele scheint es eine Faszination auszulösen. Mit 3 Akkorden ist es nicht gerade eine kompositorische Meisterleistung, aber dafür offenbar ein Ohrwurm-Garant. Kinder finden das toll und Celine Dion offenbar auch.
I thought we were going to get a chest bump there.
Baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark do do.
Was macht den Baby Shark Dance so erfolgreich? Naja, zunächst wird er auf Englisch gesungen und kann somit auf der ganzen Welt mitgetanzt werden. Der Baseballspieler Gerardo Parra machte den Baby Shark Dance zu seinem Einlauflied.
This may be exactly what they need here. The baby shark is gonna pinch hit.
That really is amazing, isn't it?
Tausende Menschen im Stadion sangen und tanzten mit. Auch das, na klar, verhalf dem Song zu seinem Erfolg. Und eine politische Komponente hat das Lied auch noch. 2019 wurde es zum Protestlied im Nahen Osten, als libanesische Demonstranten den Baby Shark Dance vor einem Baby aufführten, um es während der Proteste zu beruhigen. Ein einfaches Kinderlied ist der Baby Shark Dance also schon lange nicht mehr. Naja, und das Internet tut sein Übriges, um kleine Dinge groß zu machen. Vielleicht sollte die Gruppe Trio aus den 80er Jahren nochmal an den Start gehen. Ihr ebenfalls ja an Schlichtheit kaum zu überbietendes Lied Da, Da, Da hätte heute wahrscheinlich das Zeug zum Welterfolg.
Aha, aha, aha. Da, da, da.
Hey Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Cassius Clay alias Mohammed Ali tatsächlich mal eine ganze Langspielplatte aufgenommen hat. Lieder über den größten Boxer aller Zeiten gibt es ja zuhauf, zum Beispiel dieses hier von Johnny Wakelin, Mohammed Ali, The Black Superman.
Sing Mohammed, Mohammed Ali, he floats like a butterfly.
Aber 1963, also ein paar Monate vor seinem ersten WM-Sieg gegen Sonny Liston, ging Cassius Clay, so hieß er damals noch, selbst in ein großes Tonstudio. Ein Tonstudio von Columbia Records in New York und nahm vor nur 200 Zuhörern eine Schallplatte auf mit dem schönen Titel I'm the Greatest.
Cassius Clay, the most beautiful fighter in the world today. He talks a great deal and brags indeed of a muscular punch that's incredibly speedy. This brash young boxer is something to see, and the heavyweight championship is his destiny.
Insgesamt gibt es auf dieser LP nur 8 Songs, wobei das Wort Song in dem Fall, naja, ein bisschen weit gefasst ist. Ali trägt überwiegend Verse und Zeilen vor, die die Dichterin Marianne Moore extra für dieses Projekt verfasst hat. Und wie im Ring teilt Ali ordentlich aus, vor allem natürlich gegen seinen anstehenden Gegner, gegen Sonny Liston.
Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to Barry Liston, not to praise him. I'm going to fight Sonny Liston. That is, if he doesn't chicken out. I will win that fight because I'm president of the boxing world. And this fist is my veto. I am the greatest. Mr. Liston is an old man. He's 30 years old.
Der spätere Weltklasse-Boxer sollte recht behalten. Ein paar Wochen später bei dem Kampf um die Schwergewichts-Weltmeisterschaft. Nach Runde 6 ertönt der Gongschlag zur nächsten Runde.
Something has happened in Liston's corner, they're not going on. And Cassius Clay has won after 6 rounds and there's the champion, the ex-champion.
Aber Sonny Liston kommt gar nicht mehr aus seiner Ecke raus. Er gibt total erschöpft und entnervt auf und Cassius Clay wird der neue World Champion. Am nächsten Morgen gab Cassius Clay öffentlich bekannt, dass er zum Islam konvertiert sei. Und schon eine Woche später ändert er seinen Namen in Mohammed Ali und wurde als Boxer unsterblich. Als Sänger hingegen ist er, warum eigentlich, in Vergessenheit geraten. Obwohl auch hier macht er eine gute Figur und an diese unbekannte Seite eines sehr bekannten Menschen wollen wir heute Morgen erinnern. Denn heute Morgen würde Mohammed Ali seinen 80. Geburtstag feiern. Er ist nicht mehr bei uns und wir stehen trotzdem dicht bei ihm. Hier seine Version von Stand By Me.
And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me.
Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
No, I won't.
stand.